Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Der 15. April 2018. Max Hopp gewinnt die German Darts Open in Saarbrücken. Der 15. Oktober 2023. Ricardo Petechko gewinnt die German Darts Championship in Hildesheim. Und jetzt der 14. April 2024. Martin Schindler gewinnt die International Darts Open in Riesa. Und damit willkommen zur neuen Folge von Shortleg Kompakt, dem Daten-Podcast, präsentiert von Bulls. Aufgrund dieses sportlich aus deutscher Sicht höchst erfreulichen Ereignisses gibt es diese Folge von Shortleg Kompakt auch für alle Free-for-All auf allen Podcast-Anbietern dieser Welt. Marvin Farnmann begrüßt euch zu dieser Ausgabe und ich bin mir sicher, dass auch Benny Schierp gestern mit ganz großer Freude diese Finalsession von Riesa verfolgt hat.
Ja, hi Marvin, ich konnte auf jeden Fall eine ganze Weile nicht einschlafen nach der Session gestern Abend.
Ja, mir ging es absolut genauso. Die gehen ja durchaus immer recht lange, diese Finalsessions auf der European Tour. Das wird dann nach 11 und wenn so ein Ergebnis mal rausspringt, dann klingelt natürlich auch bei uns einiges bei Daten.de. Wir hauen es überall raus und da gibt man viel an Reactions, kommt da rein und wir freuen uns natürlich immer bei den deutschen Erfolgen. Das ist ja ganz klar und so auch gestern Martin Schindler, dem ist es einfach zu gönnen, aber darauf kommen wir natürlich gleich noch ausführlich zu sprechen. Ja, wie gesagt, diese Folge Free for All auf allen Podcast-Catchern oder Podcatchern, die es so gibt. Sonst gibt es die Shortleg-Kompakt-Folgen. Solltet ihr zum ersten Mal in so eine Folge reinhören, auf Patreon und auf dem Daten, der YouTube-Channel oder auch per Abo auf Spotify. Da, wie gesagt, heute überall frei empfangbar. Unser Fahrplan sieht wie folgt aus, klar. International Darts Open, unser Hauptthema. Wir werden uns auch die Zeit nehmen, das ausführlich zu besprechen. Dann haben wir noch den 11. Spieltag der Premier League Darts im Programm. Der wurde in Birmingham ausgetragen. Und wie immer am Ende der Folge Darts aus aller Welt mit Ergebnissen aus allen möglichen Ecken dieses Planeten und eine kleine Vorschau auf die nächsten Darttage gibt es natürlich auch noch für euch. Gut, dann steigen wir ein in die International Darts Open von Riesa. Und ich habe es gerade gesagt, als dritter Deutscher gewinnt Martin Schindler ein Event der European Tour, streicht damit mal eben 30.000 Pfund ein und Benny ist jetzt auch in der Weltrangliste die neue deutsche Nummer 1.
Ganz genau und also generell, wie wichtig war dieses Turnier eigentlich? Ich erinnere mich noch an eine Shortleg-Kompakt-Folge von vor 2 Wochen, als wir, glaube ich, noch darüber geredet haben, oh, es könnte tatsächlich dazu kommen, dass es nur Ricardo Petrezko zu den großen Highlights, zum World Matchplay, zum World Grand Prix schafft, weil die Form, die sah vor ein paar Wochen eben noch ein bisschen anders aus. Und jetzt können wir Gott sei Dank von Glück sprechen, dass wir höchstwahrscheinlich mindestens 2 sicher haben. Martin Schindler sichert sich damit natürlich die Quali für etliche große Major-Turniere, damit ja höchstwahrscheinlich auch der Grand Slam. Und ja, es ist eben der erste Erfolg für ihn, der erste große Titel. Wenn man jetzt nochmal rekapituliert, wen er da auf dem Weg alles geschlagen hat und wie er an diesem gesamten Wochenende agiert hat, das war schon wirklich bemerkenswert.
Ja, absolut. Also nach 3 Turnieren ist er jetzt auch die Nummer 1 in der European Tour Order of Merit. Martin natürlich auch.
Wahnsinn.
Ja, eine schöne Momentaufnahme, muss man sagen. Du hast es schon gesagt, der erste große Titel, der hat natürlich auf der Development Tour auch schon 3 Turniere gewonnen. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. 2022 stand er auch schon in einem Pro-Tour-Finale, aber jetzt dann der große Coup gestern Abend in Riesa. Und lass uns ruhig den Weg mal so ein bisschen nochmal zeichnen, den so Brawl da gegangen ist. Also los ging es am Freitag, muss man sagen, natürlich mit einem erwartungsgemäßen Pflichtsieg, würde ich mal sagen, gegen Jan Dückers, gewinnt er mit 6:1, 97 Average. Das war schon ordentlich, aber ich denke, das können wir schnell verbuchen als eben erwartungsgemäßen Sieg da. Für Martin dann 2. Runde gegen Joe Cullen. Das kann man natürlich auch immer verlieren, ne? Aber da auch schon am Samstag 6:3 Sieg. Okay, Cullen war sicherlich nicht mit seinem A-Game unterwegs, aber Martin 105er Average. Das hat sich so ein bisschen angedeutet, dass an diesem Wochenende was gehen könnte.
Ja, definitiv. Spielerisch war er von Tag 1 eben tatsächlich da. Du hast schon richtig gesagt, er wurde von Dückers, vom Debütanten, nicht gefordert. Ich glaube, der ist sogar unter den 70 Punkten im Average geblieben. Aber Er hat die Aufgabe direkt ernst genommen. Ich meine, andere Spieler lassen sich auch mal gerne von einem Gegner runterziehen, wenn er tatsächlich nur 70 Punkte auf die Rolle bekommt. Aber von Anfang an war der konzentriert in der Aufgabe drin. Und ich glaube, wenn ihn was auch an diesem Wochenende ausgezeichnet hat, dann war das ja auch diese Konstanz. Das waren nicht die riesigen Averages, wie wir das vielleicht später noch über Gavin Price erzählen müssen oder worüber wir sprechen müssen, sondern das war eben genau das Niveau, was wir von Martin Schindler in guter Form kennen. Und das hat er durch dieses gesamte Wochenende durchgezogen tatsächlich, ne?
Ich glaube auch das Achtelfinale gegen Richard Veenstra, der 6:1-Sieg, zeigt auch so ein bisschen, wie reif Martin geworden ist. Ich meine, Veenstra zum ersten Mal im Achtelfinale gestanden auf der European Tour, schon oft in der zweiten Runde gewesen, erfahrener Spieler, den er damals 6:1 abgekocht hat, auch sehr souverän, ne? Von Anfang an gezeigt, auch die Chancen genutzt. Und das war so ein Spiel, was man sicherlich auch mal verlieren kann. Oder vielleicht auch hätte er früher verloren, weil da ging er dann wirklich auch mal als Favorit auch dann rein in so eine Achtelfinalsession. Aber auch da hat er auch schon gesagt, so nie. Also ich war jetzt in München im Halbfinale, ist noch nicht lang her, aber ich will mehr. Ne? Er hat sich ja in München total geärgert, auch nachdem er das Halbfinale verloren hat gegen Van Gerven. Und da hatte ich ja schon gesagt, eigentlich finde ich das super, dass ich so ärgert, weil das zeigt, dass er damit nicht zufrieden war. Und da hat er in Interviews doch immer wieder gesagt, ne? Er will mehr, er sieht sich im Finale, er sieht sich vielleicht so als Sieger. Und ja, diese Finalsession, ja, wie hast du die erlebt? Es waren ja drei unterschiedliche Spiele auch von der Art her, vom Verlauf her.
Ja, tatsächlich hätte ich jetzt. Vor der Finalsession muss ich selber sagen, auch obwohl mich Martin Schindler wieder beeindruckt hat und ich grundsätzlich echt schon vor dieser Finalsession gesagt hätte, echt, die Form ist wieder richtig zurück nach diesen zwei letzten European Tour Turnieren bei ihm, hätte ich ehrlicherweise auch ja spätestens nach dem Noppert-Spiel gedacht, wahrscheinlich gegen einen Chris Doby, der gerade wirklich doch in einer hervorragenden Form ist, da wird es dann wahrscheinlich spätestens rausgehen, aber ja, du hast schon den Faktor angesprochen, der es, glaube ich, am Ende ausgemacht hat. Es war, dass er die Chancen, die er bekommen hat, genutzt hat. Das war gegen Danny Noppert so. Der hatte beim 6-5 im Viertelfinale den Matchstart, ne? Den hat Martin Schindler überstanden. Dann hat er das Ding aber noch ausgemacht. Zwei Lecks in Folge war das, glaube ich. Gegen Chris Doby, der hat am Anfang haufenweise Darts liegen lassen. Ich glaube, 5-0 hat ja am Ende Schindler geführt. Deswegen, also er hat seine Chancen einfach eiskalt genutzt und im Finale sah das eben genauso aus. Ich denke an das 120er-Finish, ich denke an das 80er-Finish. Ich weiß, ich gehe jetzt schon viel zu weit nach vorne, aber ich bin einfach echt begeistert von diesem Timing, was er in dieser Finalsession vom Anfang bis zum Ende gezeigt hat.
Ja, gegen Noppert war es der erste Sieg überhaupt gegen The Freeze. Vorher bist du ja immer verloren, Martin. Du hast gesagt, ein Match überstanden, aber auch dann am Ende dann gut runtergespielt. Halbfinale, ja, sich auch so. Chris Doby, 3 von 22 auf den Doppeln. Das reicht dann natürlich in so einem Halbfinale nicht mehr. Und das Finale, ich denke, da können wir ruhig noch mal in den Verlauf reingehen gegen Gavin Price. Auch auf ihn kommen wir natürlich gleich noch mal zu sprechen, weil der auch wirklich ein famoses Turnier mal wieder in Riesa gespielt hat. Der startet direkt mit dem 11-Darter gegen die Darts Price und erhöht dann auch auf der Doppel-10 auf 2:0. Ne? Hat sogar eine Chance auf 3:0, verpasst er 126, aber da Martin schon auch mit dem 73er Check dann auch verkürzt auf 1:2. Ne? Diese Zahl, die hat er im ganzen Turnierverlauf wirklich in Serie mitgenommen. Du hast schon gesagt, 80er Finish dann später im Finale. Die 73 war wichtig. Dann 120er Finish hat er auch noch mitgenommen zum 5:4. Klar, hat Bryce dann auch seine Chancen halt auch vergeben auf den Doppeln. Das gehört sicherlich auch mit dazu. Aber Martin war eben genau dann auch zur Stelle und spielt dann 10 Darter zum 7:4. Und danach dachte ich wirklich, das kann so werden. Es kann wirklich den nächsten deutschen European Tour Sieger geben. Und Bryce spielt dann zwar nochmal einen 12 Darter, aber der erste Matchstart sitzt dann in der Doppel-16 und tja, er war mega emotional. Man hat einfach ihn angesehen, was ihm das bedeutet.
Genau, und dieser Umschwung von dieser absoluten Konzentration, also es ist ja Wahnsinn, der steht in seinem ersten Finale, wirft zum Match an. Ich glaube, das letzte Leg war ein Hold, wenn ich mich nicht irre, aber er wirft zum Match an und du siehst einfach nur diesen unfassbaren Tatendrang in den Augen. Und die erste Aufnahme ist, glaube ich, auch direkt eine 140, um das Finale-Leg zu spielen. Also keinerlei Anspannung, sondern nur Tunnel. Und dann fällt dieses Kartenhaus nach diesem getroffenen Matchstart einfach nur in sich zusammen und ja, Martin Schindler ist plötzlich wieder, ja, der gefühlt der Junge von nebenan, der eben weinend auf dem Boden sitzt und gar nicht vorstellen kann, was gerade passiert ist. Ich erinnere mich da an diesen Satz, den er dann gesagt hat: Ich habe jetzt diesen geilen Pokal, ist das nicht toll? Also, ich glaube, er konnte echt in dem Moment schlecht realisieren, was da gerade passiert ist. Und ja, hoffentlich ist das einfach wirklich der Beginn von etwas noch Größerem, weil ich weiß nicht, das Wochenende war für mich wirklich richtig, richtig beeindruckend.
Diese Story vor allen Dingen, ne?
Ja.
In der Übertragung wurde es ja auch erzählt vom Steward, der wirklich da
Genau.
Eintrittsbändchen gescannt hat bei der PDC Europe. Jetzt, 10 Jahre später, European Tour Sieger, einfach eine Quelle von harter Arbeit, auch von Rückschlägen, muss man da sagen.
Genau, ja.
Tourcard-Verlust doch gar nicht so lange her, ja? Und wie er dann zurückgekommen ist, die Q-School, den neuen Data, dann gegen Barney da, dann. Damit geht es ja los, aber wirklich stetig gesteigert, auf dem Floor sehr gut gespielt. Auf der Bühne war es ja immer so ein bisschen, ja, wackelig auch bei der WM, lange Zeit kein Spiel geworden. Das alles hat er abgelegt. Ne? Er ist wirklich, der Wayne Mardle hat ja es ja vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal oder nach München gepostet. Für Wayne Mardle einer der unterschätztesten Spiele auf der Tour. Ich glaube, spätestens nach gestern unterschätzt Martin da keiner mehr. Also Pintor, Sieger, The Wall ist schon wirklich stark. Und mal sehen, was er daraus macht. Du hast es ja schon gesagt. Die ganzen Qualis für die großen Turniere sind fix. Beim Slam, klar, kann das noch schief gehen. Also es ist noch
Ja,
nicht
ja.
ganz fix, ne? Also kommt darauf an, was natürlich jetzt in den großen Major-Turnieren dann passiert. Aber im letzten Jahr hat das gereicht, European Tour Sieg. Da müsste auch schon viel daneben gehen, dass es nicht reicht. Aber ja, es bietet ihnen natürlich gute Chancen. Wir haben 2 Deutsche fix bei den großen Turnieren. Was ja sehr toll ist. Es können ja noch auch mehr werden. Aber ja, für den deutschen Dartsport, für die Geschichte mal wieder ein weiterer Teil. Max Hopp, ich habe es ja im Intro gesagt, das ist ein paar Jährchen her. Ich war live dabei, damals noch in Saarbrücken und jetzt wird die Geschichte immer weitergeschrieben. Und was hätten wir damals drum gegeben, ne? So ein European Tour Sieg. Und jetzt haben wir schon 3 und 2 in kürzester Zeit obendrauf bekommen. Schon fantastisch. Und das dreht sich so schnell. Ich meine, letzte Woche hast du mit Kevin noch über
Ja,
echt einen
ich wollte es
echten
gerade sagen.
schwachen Players Championship Block geredet, der wirklich nicht gut war aus deutscher Sicht. Und dann sowas.
Ja, ganz, ganz genau. Also natürlich, da war im Vorhinein auch schon das Halbfinale von Martin Schindler dabei und ein konstanter Pietrzko, der, ja, haben wir jetzt auch schon oft angesprochen, trotz B-Game ein anständiges erstes Viertel des Jahres gespielt hat. Aber genau, wir haben uns letzte Woche echt deutlich mehr Gedanken gemacht, als jetzt nach dieser Woche. Das ist natürlich jetzt sogar fast übergreifend aus Sicht der Deutschen gemeint, weil wir ja auch heute 3 Deutsche in den letzten 16 hatten an diesem Wochenende. Aber ja, Wahnsinnsgeschichte jetzt. Du hast schon gesagt, dieser Abstand zwischen den Turniersiegen, der wird ja jetzt auch dünner. Ich meine, Pietrzko ist gefühlt gestern gewesen. Und jetzt steht schon der nächste European Tour-Erfolg direkt vor der Tür. Das ist doch durchaus ein gutes Zeichen. Und genau, das schimmert natürlich jetzt auch so ein bisschen diesen Misserfolg auf der Pro Tour bisher hinweg, der es vielleicht, ja, wenn man auf die deutschen Spieler guckt, generell ja immer noch gibt. Aber trotzdem, es ist einfach, wir haben diverse Spieler, die immer für ein Finale mittlerweile gut sind und das ist eine Tendenz, die echt richtig toll ist.
Ich meine, das große Geld holt man ja auch auf der European Tour, ne? Pro Tour.
Genau,
Klar,
ja.
gibt es mittlerweile auch gute Kohle zu gewinnen mit dem Turniersieg. Aber jetzt, wenn ein Deutscher im European Tour-Finale stand, das war dreimal der Fall, 3 Siege. Die Dinge haben sie gezogen. Schauen wir
Ja.
uns die Finals bei den Player Championships an. Da haben wir nur 1 von 10. Ne? Das hat
Genau.
eben damals Max Hopp geschafft, das Ding zu gewinnen. Aber die anderen 9 Finalteilnahmen, eben auch Martin, Daniel Klose, mehrfach Gabriel Clemens, haben es da nicht geschafft. Und nochmal ein Fakt jetzt, um das abzuschließen, vielleicht in den ersten 109 European Tour Events gab es ja 3 deutsche Halbfinalteilnahmen und in den letzten 4 gab es jetzt halt 4. Ne? Also muss man sich auch mal
Ja.
zur Gemüte führen. Ne? Also Martin jetzt der Sieger, in München stand im Halbfinale, in Wietze war Ricardo im Halbfinale und jahresübergreifend hat Ricardo das letzte Ding gewonnen. Also das ist schon wirklich stark und wenn man alles so zusammenzählt, wir haben da mal Development Tour Sieg von Christopher Tondas, dann ein Challenge Tour Sieg von Brazzo, dann von René Adams. Also es kommt immer mehr so zusammen. Und ja, das ist einfach auch schön zu sehen, definitiv.
Ja, Gavin Price hätte jetzt gesagt, die European Tour, die Erfolge auf der European Tour liegen natürlich daran, dass die Turniere nicht in Wales stattfinden.
Ja, würde ich auch noch mal kurz dazu sagen.
Ja.
Ja, also der war sicherlich enttäuscht, Gavin Price, definitiv. Ich glaube, er hätte es gerne nochmal gewonnen, dieses Turnier. Ja, also, aber das auf die Zuschauer zu schieben, klar, da waren sicherlich ein paar Buhrufe dabei. Das wollen wir, ein paar Pfiffe sowieso, das ist nicht gut, das wollen wir ja alle nicht, aber ich finde, das war gestern überhaupt nicht spielentscheidend. Also klar kann man enttäuscht sein und vielleicht hätte er noch auf der Bühne bleiben können und auch sollen, bis Martin da alles abgewickelt hat. Ich verstehe jetzt auch den Frust nicht ganz so, weil es hat schon so viele Pinto-Titel gewonnen und auch größere Titel gewonnen, dass das jetzt nicht geklappt hat oder dass er da man nicht gönnen kann in dem Moment. Ja, fand ich schade, aber ich würde es auch nicht zu groß machen. Ich bin ja auch ein Fan von Emotionen auch. Auch was bei Little angeht, wenn er dann halt mal ein bisschen ja, genervt reagiert oder sich erst so seinen Darts dreht, wenn er verliert. Ich finde das nicht schlimm. Das kann man, sollen wir auch ansprechen. Aber ich würde es jetzt auch nicht zu groß machen. Es gibt sicherlich trotzdem bessere Verlierer als Gavin Price. Ich denke, da sind wir uns einig, aber. Ja, wir sollten uns auf Martin konzentrieren und den Moment genießen und da jetzt nicht noch weiter auf Price ja, eindreschen, denn der hat ja auch wirklich ein famoses Turnier gespielt, Benny, mit einem Monster Average.
Ja, ganz genau. Das war natürlich das große Highlight. Das war jetzt, warte mal, wann war das? Das war im Achtelfinale war das, ne? Kann das
Ja.
sein? Das war im Achtelfinale, genau, gegen Petretzko natürlich sogar. 6-3, Petretzko, der, werden wir gleich auch sicherlich nochmal drüber sprechen, in der Runde zuvor, ja, James Wade im Decider geschlagen hat. Auch plötzlich wieder ein gutes Wochenende spielerisch, muss man echt sagen. Und ja, da hilft auch nichts, dass er über die 100er-Marke gegen einen Gavin Price spielt. Der spielt eben selber über 115. Ich glaube, ich habe gesehen, es ist der dritthöchste Average jemals auf der European Tour und natürlich bei dem Turnier jetzt sogar ja, der neue Rekord. Also sensationell und auch sonst ein sensationelles Wochenende. Ich glaube auch, das ist das, was Price gerade ärgert, dass er das Gefühl hat, in dieser Phase gerade könnte er viel mehr rausholen aus dem Spielerischen her. Das sehen wir ja auch in der Premier League spielerisch, ist da echt viel Gutes dabei. Aber er kommt nicht immer dahin, dass er dann auch den Abend für sich entscheidet oder jetzt auch mal zum Beispiel dieses European Tour Turnier für sich entscheidet. Und das ärgert natürlich einen Weltmeister, einen ehemaligen Weltmeister erst recht.
115,74 ist der genaue
Ja.
Average-Turnierrekord. Wie gesagt, und der dritthöchste European Tour Average ever und für mich auch einer der Szenen des Turniers im Viertelfinale gegen Ross Smith. Das 161er Checkout. Ne?
Ja.
Was natürlich auch mega war. Er dreht dann 2 zu 5 gegen Ross Smith, der im 9. Leg auch 161 Rest hat. Trifft die Triple 20, schaltet sich dann aber dagegen, das Ding noch durchzuziehen. Price, wie gesagt, auch auf 161, stellt sich dann am Ende ein Doppel. Ross Smith und Price checkt dann im Gegenzug eben die 161 und gewinnt das Ding am Ende dann noch. Ross Smith hat dann auch noch getwittert, dass er das trotzdem noch mal genauso machen würde. Ich glaube, statistisch wird man ihm da auch recht geben. Das ist das ein Percentage-Shot, den kann man machen. Ist jetzt schiefgegangen, das tut dann natürlich weh. Aber war natürlich auch ein Monstermoment da vom Price, der echt ja in Riesa einfach jedes Jahr stark spielt, ne, viermal gewonnen, jetzt einmal im Finale dann verloren, aber am Ende vielleicht dann wieder an den Doppeln auch im Finale gescheitert. Das war so auch in den letzten Wochen eben sein großes Problem war vom Iceman. Tja, was haben wir noch? Im Halbfinale hatten wir noch einen Stephen Bunting. Und ein Chris Doby, du hattest Doby auch schon kurz angesprochen, gegen Martin im Halbfinale eben die schwache Doppelquote, aber sonst auch er mit einem super Turnier, hat den Schwung auch von seinem Players Championship-Sieg da mitgenommen, 111 Average gegen Christopher Theisky gespielt. Und was war das für eine Session, in der auch Nathan Aspinall 113 gespielt hat gegen Johnny Clayton? Also da war wirklich viel Qualität drin in Riesa.
Ja, definitiv. Das waren echt gigantische Zahlen dieses Wochenende. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, genau, Clayton, du hast schon Clayton angesprochen, genau. Das war natürlich auch die Partie. Bei dem läuft es immer noch nicht so ganz rund, aber ja, sei es drum. Da gibt es andere Namen, über die wir, glaube ich, jetzt noch reden müssen, die es auch in den Finaltag geschafft haben, um da vielleicht direkt den Übergang zu machen. Wollen wir vielleicht ein bisschen über Richie Athouse reden? Weil der wäre mir
Ja.
jetzt sofort in den Kopf gekommen. Mein Eindruck ist, ja, auf der Pro Tour macht er schon einen ganz anständigen Eindruck. Jedenfalls, ich habe jetzt keine Zahlen vor mir, aber er hat bisher einen echt guten Eindruck auf mich gemacht. Hat immer, da war viel Anständiges dabei und jetzt reicht es eben sogar immerhin bis ins Viertelfinale. Ja, und damit hat er sich auch mal eben einfach auf den 12. Platz der Pro Tour Order of Merit gespielt. Also jetzt abgezogen die Se Top 16 der Pro Tour, der Order of Merit. Damit ist er aktuell tatsächlich Stand jetzt, glaube ich, für den Grand Prix nominiert, wenn ich mich nicht irre, oder qualifiziert. Mal sehen, ob das reicht, aber das zeigt ja schon, da ist jemand echt gut drauf, hat dann sogar noch mehr verpasst, weil er gegen Bunting dann sogar den Matchstart verpasste. Ne? Also da hätte Bunting auch schon rausgehen können, der dann im Halbfinale zwar scheiterte, aber das wäre natürlich auch noch eine großartige Geschichte für so ein Halbfinale gewesen.
Ja, total. Also Etthaus, auch die nächsten drei Pinto-Events konnte er sich auch qualifizieren. Also der hat jetzt 4 von 6 Qualis geschafft. Das ist sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Also das bei diesen nur 10 ausgespielten Plätzen im Zuckertroller Qualifier. Ja, Respekt dazu. Und auch dieses Turnier, das gesagt, wirklich, ja, Michael Smith geschlagen, der auch struggelt, klar, aber muss man
Ja,
erst mal machen. Matchstart verpasst, war noch mehr möglich. Dann ist mir auch noch ein Cameron Menzies, ja, aus nicht-deutscher Sicht auch noch aufgefallen. Klar, er fällt immer auf mit seinem Verhalten. muss man ja auch sagen, dass er da gewonnen hat gegen Josh Rock im Achtelfinale, in der zweiten Runde. Da auf die Knie gegangen, als ob er gerade Weltmeister geworden ist. Geht dann raus
Typisch,
gegen
ja.
Ross Smith. Es ist, ja, es ist manchmal sicherlich too much, glaube ich. Aber es ist einfach Cammy, so ist er. Ich glaube, da lebt er auch von. Wenn er einfach nur so Dart spielen würde, glaube ich, wäre er auch nicht so gut. Also, aber ja, was der für Bilder und an Gestiken liefert, für jeden Fotografen, glaube ich, ein Traum.
Genau, alle anderen Spieler reden immer davon, dass man in einem Spiel in den Tunnel kommen muss. Und bei ihm hat man das Gefühl, der war da noch nie drin in sowas wie einem Tunnel während dem Spiel, weil der eben, der bricht halt dann auch mal mit einem Spiel zusammen und haut sich fünfmal gegen den Kopf. Er zeigt das dem Publikum eben auch wirklich deutlich, wenn ihm etwas gegen den Strich geht oder wenn er wieder ja, drei Darts auf Doppel verpasst hat oder sonst was. Aber es scheint ja aktuell formtechnisch auch bei ihm in die richtige Richtung zu gehen. Das sieht ganz gut aus und ich gucke ihm auch sehr gerne zu. Er hat ja auch ja, einen sehr schnellen Wurfstil. Das macht schon Spaß beim Zugucken. Er macht halt was her auch als Charakter auf der Pro Tour. Deswegen macht er auch ja ordentlich Spaß.
Ja, guter Pokerspieler wäre er wahrscheinlich nicht. So wie, er zeigt uns einfach immer, man muss ihn nur angucken, man weiß genau, was er gerade so in sich fühlt.
Ja.
So, das ist echt bei Menzies sehr, sehr offensichtlich. Ja, Dave Chisel, top gesetzt, rausgegangen gegen Richard Veenstra. Dann auch Luke Humphries eine Runde später gegen Stephen Bunting, einer seiner schwächeren Spiele, muss man sagen. Seiner, ja, ziemlich selten schwachen Spiele, da gezeigt, dann im Achtelfinale raus. Und dann können wir noch ein bisschen über die weiteren Deutschen reden. Das ist ja schon angedeutet, und Ricardo Petechko. Das war, ja, spieltechnisch gesehen, finde ich, und auch vom ganzen Auftreten her, wirkte das sehr fokussiert aus meiner Sicht. War das ein Schritt wieder nach vorne?
Definitiv. Also nicht nur vom Level her, sondern auch, ich würde sagen, turnierübergreifend extrem wichtig, weil gefühlt ist er nutzt gerade seine Setzlistenposition auch sehr gut aus, dass er in der zweiten Runde gesetzt ist, weil er doch regelmäßig jetzt auch seine Zweitrundenduelle gewinnt. Und das ist natürlich immens wichtig, um da auch diesen Platz zu bestätigen. Und das hat er jetzt erneut in einem Decider gegen James Wade geschafft, der auch wirklich gut drauf war. Dass er, wie gesagt, dass er dann gegen so einen Gervin Price ausscheidet, ich glaube, ja, das war für ihn auch selbst in Ordnung. Da war keine schlechte Reaktion von ihm. Dementsprechend, ja, definitiv guter Schritt nach vorne. Formtechnisch scheint das wieder auch auf der Bühne jetzt richtig Spaß zu machen.
Ja, vor allem gegen Wade, ne, mit dem Rücken zur Wand, spielten 11 Darter
Ja.
zum Break und dann 14 Darter zum Sieg. Also, das ist schon wirklich gut gewesen gegen Price, gegen diesen Average. Ja, da macht man einfach auch nicht viel. Er hat es auch noch lange ausgeglichen halten können bis zum 3 zu 3, muss man auch sagen. Ne? Also, er war sogar lange da noch im Game,
Ja.
aber ja, ein Schritt in die richtige Richtung. Kann man ergebnistechnisch auch behaupten von Gabriel Clemens. Wichtige 4000 Pfund, die der German Giant dann auch mitnimmt. Ja, wie ordnen wir das ein? Also gegen Peter Wright hat ein 86er Average gereicht und ja, gegen Dirk van Dijvenbode war es ein bisschen besser. Dann leider ein Whitewash eingefangen von Chris Dobie, da ging gar nichts am
Ja.
Sonntagnachmittag. Ja, muss man das hier wirklich so konstatieren, dass das Ergebnis vielleicht dann auch besser war als das Spielerische, oder wie würdest du das sehen?
Ja, schon. Ich glaube, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass er diese 4000 Pfund auf der Habenseite hat, weil damit ja, rutscht er zumindest stückweise wieder an die Plätze fürs Matchplay und für den Grand Prix ran. Ist da immer noch eine Ecke entfernt. Habe ich auch letzte Woche schon angesprochen. Da war ich ein bisschen zu absolut, glaube ich, mit meiner Vorhersage, dass das definitiv nichts wird, weil ja, jetzt zweimal vielleicht in Achtelfinale kommen auf der European Tour, dann steht das vielleicht auch wieder in Reichweite. Aber ja, du sagst es schon, von den Namen her natürlich eine sehr schlechte Auslosung mit Wright und dann Van Dijvenbode, aber spielerisch kamen die beide eben wirklich nicht auf einen grünen Zweig. Peter Wright, langsam verstehe ich es wirklich nicht mehr, weil ich habe jetzt letztens noch gesagt, spielerisch geht das wieder in die richtige Richtung, aber immer wieder kommt dann dieser Einschlag. Jetzt wieder, dass er eben gegen den 86er Average von Gabriel Clemens in Runde 1 ausscheidet. Also hätte man mir das vor einem Jahr oder so gesagt, dass er in der ersten Runde eines European Tour Turniers ausscheidet, ist generell bescheuert, aber das jetzt erst recht. Bisschen komisch aktuell mit Peter Wright. Und dann in Runde 2, ja, Dirk van Dijvenbode. Auch bei ihm ja eigentlich einen Aufwärtstrend zu erkennen in diesem Jahr, auch gerade auf der Pro-Tour. Und ja, Gabriel Clemens hat eben das Beste draus gemacht, trotz ja, aktueller Eher-Formschwäche, endlich mal wieder Preisgeld mitgenommen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt. Und der Rest, da wird er hoffentlich seine Lehren draus ziehen. Und dass er aus seiner Formschwäche trotzdem 4.000 Pfund mitgenommen hat, das steht auf der Habenseite.
Ja, Wright habe ich mir auch noch notiert hier. Ganz komisch, ne? Der hat ja wirklich stark losgelegt. 110 gefinisht mit Triple 20 Bull. Cheeky Peter, ja, hat er gemacht. Aber dann wie der Stecker völlig gezogen. Ne? Auf einmal ging gar nichts mehr. Hat jetzt aber auch nicht jetzt irgendwie Darts dann gewechselt oder so. Ich weiß nicht, ob er dann auf der Bühne diesmal keine mit hatte. Ging gar nichts mehr. Ja, und bei Dirk ging von Beginn an gar nichts. Fand ich auch, dass er, glaube ich, vielleicht auch wieder Probleme mit der Schulter hat. Das sah nicht so rund aus. Aber ich glaube, da hat er auch wenig Bock einfach auf dieses Spiel. Also, die Fans haben da auch gepfiffen und das hat von daher wohl auch gar nicht gepasst. Der hat dann am Ende ja auch ja dann auch gepfiffen, das Publikum und nur abgewunken, dabei gelacht. Ich glaube, dem war das einfach völlig egal, wie das Ding am Ende ausgegangen ist. Der wollte einfach nur runter von der Bühne und dann wieder nach Hause. Ja, also, beim Matchplay glaube ich trotzdem, dass es sehr, sehr schwer wird für Gaga, weil der Abstand da ist. Aber World Grand Prix, da ist auch noch so viel zu spielen, da liegt das also ungefähr, ja. 2000 Pfund hinterm Cut, also das halte ich für möglich. Finde aber, dass diese nächsten European Tour Events für ihn sehr, sehr wichtig bleiben werden, weil er ist dabei, er greift in der ersten Runde ein, er ist qualifiziert und das sind halt alles 2500 Pfund Spiele. Wenn er gewinnt, hat er 2500 Pfund. Und da braucht er auf der Pro Tour halt schon vier so Siege und das kriegst du hier mit einem eigentlich. Mit ein bisschen Losglück muss es ja nicht immer Peter Wright sein, kann das jetzt dann in Sindelfingen und dann auch in Bremstetten und in Kiel dann ja auch wieder in die andere Richtung gehen. Wenn er dann dreimal seine erste Runde gewinnt, das sind das 7.500 Pfund, dann sieht das auch wieder sehr, sehr gut aus. Und dann kann er auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein ziehen. Spielerisch, ja, ist noch ein bisschen weiter Arbeit da, denke ich schon. Ja. Michael Unterbuchner, vielleicht auch die anderen einfach noch zusammengefasst. Wir hatten ja auch wieder Debütanten. Vielleicht noch mal einen Blick von dir auch auf Unterbuchner, auf Gotthard. Gut, der war schon mal bei der Pinto und Patrick Klingelhöfe und Jan Dückers. Vielleicht noch mal zusammengefasst von dir so als Abschluss.
Fangen wir vielleicht bei Michi Unterbuchner an, weil das war auch das erfolgreichste von den Qualifikanten. Zweite Runde. Ist eigentlich irre, dass. Ich habe das erst im Laufe des Turniers verstanden, dass das tatsächlich erst sein erster European Tour-Sieg überhaupt war. Ne? Also etliche Qualifikationen sind schon bei ihm rumgekommen, aber dass es der erste Sieg war, hatte ich so vor dem Turnier gar nicht auf dem Schirm. Aber auch sau wichtig gegen den Luke Woodhouse, der ja immerhin unter den Top 40 der Welt ist und auf der Pro Tour gerade ziemlich gut performt, auch wieder, glaube ich, im letzten Block ein Halbfinale dabei gehabt hat. Das ist wirklich stark. Gut, der hatte auch, glaube ich, große Probleme. Ihm war es irgendwie zu kalt auf der Bühne, hatte etwas Probleme, seinen Wurf da richtig hinzubekommen. Aber ja, für Unterbuchner hat man richtig gesehen, dass ihm das richtig viel bedeutet. So wie ich das rausgehört habe, klingt das auch so, als würde er jetzt wieder angreifen wollen, so richtig. Ich bin gespannt, was das jetzt gibt. Vielleicht dann auch bei der nächsten Tourcard, weil es klang so, als würde er wirklich ernsthaft es nochmal versuchen wollen. Genau, und sonst, ja, Gotthard spielt 102 gegen einen Brandon Dolan, da reicht es trotzdem nicht. Aber gute Form von der Next Gen bestätigt. Und Jan Dückers war ja sowieso vor dem Turnier ja erstmal ein No-Name, konnte leider sein Spiel nicht auf die Bühne bringen, aber ja, trotzdem glaube ich, eine große Erfahrung für ihn, überhaupt ein European Tour Turnier mal auf der Bühne spielen zu können. Wie gesagt, 70 Average, aber muss man sich vielleicht erstmal an die Bühne gewöhnen.
Genau, und Patrick Klingelhöfer dann auch leider
Genau,
0 zu
ja.
6 verloren gegen Daryl
Stimmt.
Gurney. Ja, aber auch da das Debüt und sicherlich auch nicht der letzte letzter Auftritt. Wir hatten auch Alexander Majek mit bei seinem Debüt. Und Kordekka als Nordic Baltic Qualifier mal wieder mit dabei gewesen. Also auch da, ja, neue, alte Gesichter. Ja, vielleicht nur so als Abschlussgedanke. Wir hatten natürlich auch 5000 Fans am Samstagabend in Riesa, auch im neuer Rekord für die European Tour. Wir hatten, ihr hattet das ja auch schon in der letzten Folge in der Vorstellung kurz gesagt, Michael van Gerven hatte abgesagt und auch Gary Anderson war nicht mit dabei. Mal gucken, wie es dann bei den nächsten European Tour Events aussieht. Aber durch die Nachrückerregelung haben wir dann immerhin auch hier ein volles Feld gehabt. Ja, dann lohnt sich doch der Blick auf die Premier League. Letzte Folge waren wir dann ein bisschen kürzer unterwegs. Dann können wir heute ja, ein paar Minuten länger drüber reden. Spieltag 11 in Birmingham. Und ja, Benny, Michael van Gerven hat zurückgeschlagen, kann man sagen.
Ja, durchaus. Und das auch, ja, kann man, glaube ich, sagen, mit einer kleinen Machtdemonstration. Endlich, also im Finale dann weniger, aber endlich konnte er immerhin Luke Littler schlagen. Das ist ja, glaube ich, für ihn gerade auch sehr wichtig, ihm da auch so ein bisschen, naja, zu zeigen, dass er immer noch der Dominator sein will. Das Finale sah zwar nicht so aus, aber grundsätzlich erstmal wichtig, dass er hier die Siegesserie von Littler, glaube ich, stoppt, weil für ihn lief es ja zuvor in der Premier League richtig gut. Genau, aber Van Gerven fängt erstmal gut an mit einer starken Partie gegen Nathan Aspinall, wo er um die 100 spielt. Und ja, sonst war es aber ein relativ für die Premier League-Verhältnisse ein relativ verhaltener Abend, oder?
Ja, es war mau, finde ich, dieser Abend. Also
ja,
spielerisch, aber auch stimmungstechnisch war das jetzt irgendwie von den bisherigen 11 Abenden, glaube ich, so der schwächste. Also ich habe jetzt nicht bei den Zahlen überprüft, aber vom Gefühl her war das so. Ne?
Die Woche wird's besser.
Stimmungstechnisch definitiv, absolut. Also das Spiel Price gegen Smith, das war noch mehr als in Ordnung. So das beste Spiel des Abends, da Price nur zu viel hinten, verliert dann am Ende auch dann 3-6 gegen Michael Smith im Viertelfinale. Auch die Looks gegeneinander, das war noch okay, aber der Rest war schon echt auch, ja, es fehlte so die Energie, aber einigen Spielern, ne? Auch im Finale hat man das bei Littler, glaube ich, gemerkt, da war nicht mehr viel da. Ja, Peter Wright verliert mal wieder, gibt 4-1 aus der Hand gegen Luke Humphries. Littler hat dann im Viertelfinale ein Matchstart überstanden von Rob Cross, der bekommt es auch irgendwie nicht auf die Platte im Moment.
Ja,
ja, und Aspinall vergibt mal auch mal wieder eine Führung gegen Van Gerven, was eigentlich auch mittlerweile recht häufig passiert. Noch erwähnenswert, der 6. Sieg in Folge halt von Littler über Humphries, ne? Also vor allen Dingen das 5. Mal im Decider auch. Nach der WM bisher nicht mehr verloren. Das ist auch sehr, sehr interessant. Ja, und ja, das Finale. Van Gerven, ja, hat das Ding dann mal gezogen. Für ihn, denke ich, wichtig. Vor allem auch, wenn wir auf die Tabelle schauen. Denn da bleibt Littler jetzt vorne mit 26 Punkten. Luke Humphries 2 Punkte dahinter. Jetzt Van Gerven, ja, ein wichtiger Schritt, glaube ich, auch Richtung Playoffs jetzt mal wieder. Nachdem es ja wochenlang eher dürftig aussah mit der Punkteausbeute, jetzt bei 22 Punkten. Also bei den dreien, da bleibe ich auch dabei. Das haben wir, glaube ich, auch. Du hast es auch gesagt und Kevin auch, sind wir uns ja eigentlich fast sicher, dass die drei in die Playoffs kommen.
Ja.
Und dahinter haben wir dann die Lücke halt zu Aspinall, 18 Punkte, Smith 17 und ja, dahinter auch echt schon ein großer Abstand zu Cross 11, Bryce 10, Wright 4. Ich bleib dabei, also Aspinall, Smith spielen dann noch Platz 4 aus und ja, bei den anderen geht es halt um die Platzierung, aber ich sehe zumindest Littler, Humphries und Van Gerven da eigentlich safe für die Playoffs.
Ja, das sehe ich ähnlich und ich habe auch die leise Vorahnung, dass wenn der nächste Spieltag ähnlich aussehen sollte, dass sich die vier da vielleicht sogar ein Stück weit oder die fünf nochmal absetzen oder vier von den ersten fünf hier noch weiter absetzen. Ja, dass wir dann auch langsam davon reden können, dass es für Rob Cross und Gavin Price auch echt eng wird. Ja, und dann haben wir eben wieder unter Umständen die letzten Spieltage der Premier League ja, so ein bisschen, naja, ich will nicht Nullnummer sagen, aber naja, zumindest nicht ganz so viel Spannung mehr, wenn dann unter Umständen sogar schon die, ja, mindestens die Top 3 schon für die Playoffs dann feststehen. Also, ja, das System, bisher macht es mehr Spaß. Wir haben ja auch schon drüber geredet, wie viel von dieser Story ist dieses Jahr vielleicht auch Luke Littler. Das Fazit werden wir am Ende, glaube ich, erst ziehen können.
So sieht's aus. Blicken wir trotzdem schon mal auf die Viertelfinals jetzt, die dann eben in der Ahoy Arena von Rotterdam stattfinden werden. Also, eine orangene Arena erwartet uns mal wieder. Auch wenn ich das immer so eher mit Barney verbinde als mit Vergerven, weil Vergerven, der eher natürlich in Grün unterwegs ist. Trotzdem wird es ein toller Abend werden. Wir haben die Viertelfinals Michael Smith gegen Luke Littler, Rob Cross gegen Gavin Price in der oberen Hälfte und in der unteren Hälfte Peter Wright gegen Nathan Aspinall und Michael van Gerven gegen Luke Humphries. Ja, es kann natürlich auch sein, dass der niederländische Abend da auch schon schnell vorbei ist. Also, ja, bin gespannt. Also, das könnte so einen kleinen Stimmungsdämpfer dann auch schon im Viertelfinale geben. Also, ja, sicherlich ein kniffliges Duell für Van Gerven da gegen Humphries. Wird spannend. Was glaubst du, ganz kurzer Tipp, wer kommt da ins Finale bei diesem Spieltag? Das haben wir ja eben so mittlerweile fast hier immer drin.
Ja, ich glaube aber schon, dass Michael van Gerven das jetzt schon sehr pusht, vor der Heimcrowd zu spielen. Ich würde sogar sagen, dass er das Duell für sich entscheidet. Dann geht er auch unten in der Hälfte durch ins Finale und trifft auf, ich sag jetzt mal, Gavin Price. Ich glaube, der geht jetzt richtig sauer in diesen Premier League-Spieltag nach diesem Finale. Vielleicht nimmt das tatsächlich mit. Und ja, turnt das zu was Positivem, sage ich mal. Ich sage aber nicht, dass Van Gerven den Spieltag gewinnt. Also ich gehe jetzt einfach mal mit Price und irgendwie wünsche ich es mir auch, dass er das jetzt noch mal ein bisschen spannender macht, denke ich, diesen Kampf um die Playoffs.
Ja, interessanter Call. Hätte ich sogar auch, wenn ich mir das anschaue, fast gesagt. Bei Michael Smith, das kann halt auch immer alles passieren. Gegen Luke Littler, glaube ich
Ja,
schon, dass
ja.
Littler auch gewinnt. Price sehe ich gegen Cross vorne, Wright Aspinall, auch Aspinall. Und ich glaube trotzdem, ich glaube, dass Humphries gegen Van Gerven gewinnt. Ich glaube, dass er die Stimmung da so ein bisschen killt. Aber
Okay.
ja, könnte, will ich, oder wird auch hoffentlich jetzt nach so einem schwachen Spieltag, was ja auch mal in Ordnung ist, vollkommen okay, glaube ich mal wieder so ein toller Abend werden da in Rotterdam. Dann kommen wir jetzt noch zu unserer beliebten Kategorie Darts aus aller Welt und man muss sagen, wir haben wieder einiges für euch mitgebracht. Es wurde wirklich sehr, sehr viel Dart gespielt an diesem Wochenende. Wir beginnen mit der CDC Cross Border Challenge. Da sind 8 US-Amerikaner gegen 8 Kanadier angetreten. Das war die zweite Ausgabe und diese wurde gewonnen von Alex Spellman. Er gewinnt im Achtelfinale gegen Sylvain Bourdeau, spielte auch einen 9-Darter und besiegt dann auch noch Keith Way, Jake McMillan und David Cameron im Finale im Decider und wird damit auch beim US Darts Masters in New York dann schon auch bald wieder mit dabei sein. Alex Spellman, kann man sagen, Benny, ja, der tritt schon immer öfter auch in Erscheinung. Ne? Also ist schon wirklich einer der aufstrebenden Spieler auch jetzt in dem nordamerikanischen Raum.
Ja, definitiv. Ich meine, ich glaube, viele hatten ihn ja auch schon bei der Q-School auf dem Zeiger, dass der vielleicht sogar eine Tourcard sich direkt erspielen kann. Geht, glaube ich, auch auf den Weg nach Europa. War auch schon oft bei der Modus Super Series dabei und hat sich da auch gut präsentiert. Also er hat, glaube ich, auch schon die Ambitionen, langfristig ist dann vielleicht mehr ernsthaft mit dem Profitum in Europa zu versuchen. Aber ja, das ist auf jeden Fall das nächste Zeichen, dass er auf jeden Fall das Zeug dafür hat.
Dann ein Sprung nach China, denn die PDC China Premier League wurde abgeschlossen. Die letzten 3 Spieltage wurden zunächst ausgetragen. Davon gingen 2 an Chao Chensong und der andere ging an Chenggan Liu. Und die besten 4 Spieler nach den 7 Spieltagen haben dann auch noch die Playoffs untereinander ausgetragen. Da sind dann Chao Chensong und Chenggan Liu auch ins Finale eingezogen, das dann Zong ganz klar auch mit 11:1 für sich entschieden hat. Spielt aber gar nicht so die große Rolle, denn es ging jetzt in dieser Ausgabe der Premier League darum, welche beiden Spieler denn China dann beim World Cup of Darts repräsentieren werden. Und das werden dann eben Zong und auch Liu sein. Ein ganz gutes Duo. Zong ist ja Abstand der beste chinesische Spieler aktuell und Liu müsste eigentlich, ich habe es jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, aber es müsste doch der chinesische Spieler sein mit diesem unglaublichen Walk-on damals in der Corona-WM,
Das
oder?
ist er, ja.
Das ist er
You
doch, oder?
raise me up, genau.
Ja, Wahnsinn. Das ja, ist auf jeden Fall noch in Erinnerung. Das nur der Walk-on, spielerisch jetzt nicht, aber ja. Tolle 10. Ich denke, ein gutes Duo für China. Mal gucken, was dann in Frankfurt geht. Hoffentlich bekommen noch beide das Visum. Das ist ja immer die Frage so ein bisschen. Ne? Passung hat zuletzt dann auch geklappt. Mal gucken, was die beiden dann da reißen werden. Ja. World Senior Darts Tour, unspektakuläres Wochenende. Es wurden zwei Target Open Series Events in Newbury ausgetragen. Da haben wir einmal Ross Montgomery, Ross the Boss Montgomery als Sieger. Der gewinnt das Finale gegen Kevin Painter. Und der Waliser Derek Carlson hat auch ein Turnier gewonnen. Und da dann eben Ross Montgomery im Finale geschlagen. Also fast der Doppelschlag von Schotten, ehemaliger Tourcard-Inhaber, lange Zeit ja auch Captain in Schottland gewesen. Und das ist eigentlich eine super Überleitung, denn ja, das British Internationals wurde auch ausgetragen. Das ist so ein Ländervergleich zwischen England, Schottland und Wales. Die nominieren da verschiedene Spieler bei den Herren, Damen, Mädchen und Jungen und spielen dann gegeneinander verschiedene Länderwettbewerbe. Bei den Herren hat England gewonnen, auch bei den Damen und bei den Jungs. Und bei den Schotten waren das, bei den Mädchen waren das die Schotten, die gewonnen haben. Also da muss man erstmal durchblicken. Ziemlich ja, komische ja. Nummer, die dann auch ausgetragen wird. Früher war das immer nur ein Leck auch. Und dann ja, wurde dann gewechselt. Hat man auch ein bisschen umgestellt. Aber ja, ist so ein Prestige-Ding damals auch noch aus BDO-Zeiten, muss man sagen. Ne? Und ja, über die Jahre hinweg wurde dann irgendwann auch so ein vergleichbares Event auch hier im europäischen Raum dann auch ausgetragen. Das Vier-Nationen-Turnier dieses Jahr in Belgien. Da ist eben Belgien mit dabei, die Niederlande, Luxemburg, aber eben auch Deutschland, die so im ähnlichen Vergleich da unterwegs sind. Sie spielen aber nicht diese Teamwettbewerbe, sondern spielen da einfach, ja, in den Kategorien Herren, Damen, Jungen und Mädchen einfach Einzelturniere, sind auch verschiedene Spiele auch nominiert. Die Deutschen konnten da jetzt keine Einzelkategorie für sich entscheiden. Wesley Plaisir hat da das Herrenturnier gewonnen und Noah Lind van Leeuwen war bei den Damen erfolgreich. Das ist ja auch dieses Turnier gewesen, wo es diese Aufruhr mit gab, ne, wo Aline de Graaf und Anka Zielstra gesagt haben, nee, also mit van Leeuwen wollen wir eben nicht für Holland bei diesem Event spielen. Ja, trotzdem in der Gesamtwertung ja, haben die Deutschen bei den Jungen und Mädchen immerhin gewonnen. Ja, und wir hatten noch einige Finalteilnahmen zu verzeichnen. Also wie gesagt, bei den Herren war es jetzt Plaisir, der das niederländische Finale gegen Danny Oldekalter gewinnt. Bei den Damen stand Lena Zollikofer im Finale gegen Van Leeuwen, verliert damit 0-4. Bei den Jungs Kimi Seemann, Finale verloren gegen einen jungen Belgier. Und bei den Damen waren nicht so viele am Start, da hatten wir dann keinen im Finale, aber ja, trotzdem zwei Halbfinalistinnen. Interessant wird es dann auch, glaube ich, dann mit der Women's Series jetzt wieder mit Van Leeuwen, glaube ich, da ist noch nichts alles erzählt. Fallon Sherrock hat sich auch nochmal geäußert und gesagt, ja, so was da jetzt abgeht, das geht gar nicht. Und es ist auch unschön, auch Teil davon gewesen zu sein vom letzten Wochenende. Jetzt hat man in Deutschland ja auch ein neues Gesetz, glaube ich, verabschiedet oder will man auf den Weg bringen, dass jetzt man wohl auch zukünftig einmal pro Jahr sein Geschlecht wechseln kann. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Wollen wir jetzt hier nicht machen, aber könnte auch nochmal eine super interessante Diskussion werden. Ich befürchte da das Schlimmste. Ja, WDF haben wir auch noch. Also das nehmen wir auch noch mit. Budapest Masters und Classics. Budapest Classic Sieg bei den Damen geht an Irina Armstrong. Benny, mal wieder ein Sieg für Armstrong und das sieht echt wirklich für die WDF-WM auch echt gut aus, muss man sagen.
Ich glaube, in der, also für die Weltmeisterschaft in der Rangliste ist sie, glaube ich, auf Rang 8, wenn ich mich nicht irre. Also es sieht ganz gut aus und darüber müssen sich dann eben auch, also gut, die Weltmeisterin Greaves nicht, aber die anderen auch darüber, glaube ich, qualifizieren. Habe ich auch über die WDF-Website geguckt. Also durchaus, ja, wieder ein gutes Wochenende. Natürlich, es war nur ein Bronze-Event, deswegen hat das nicht viel ausgemacht. Und ich glaube auch, Ina Rademacher war bei dem Masters, heißt ja nicht Open, Budapest Masters, da stand sie auch im Halbfinale immerhin. Also gerade bei den Frauen, ja, immer wieder erfreuliche Ergebnisse. Monique Lesmeister, die ja sonst auch immer mal auf der WDF-Tour dabei war, war eben selbst bei diesem Four Nations Tournament dabei und ist da bis ins Viertelfinale gekommen. Deswegen war die dort nicht am Start. Genau, und sie hat, glaube ich, gegen Veronika Ihasch gewonnen, das Finale, auch relativ auf hohem Niveau. Das konnte man sich sogar auf YouTube angucken. Genau, und die war ja auch bei der WDF-WM, bei den letzten Ausgaben der WDF-WM auch von der Partie gewesen.
Ja, so sieht's aus. Bei den Herren haben gewonnen der Belgier Cyprien Gibbels. Der hat jetzt auch schon erneut gewonnen, letztens auch schon ein Turnier gewonnen, also vielleicht auch ein Spiel, auf dem man so ein bisschen mal Acht geben sollte. Und Patrick Kovac hat das Masters gewonnen und bei den Damen da Jitka Szijjárová erfolgreich gewesen. In Island wurde auch gespielt, Iceland Open und Masters, da gehen die Siege bei den Iceland Open an Jan McIntosh von den Färöer Inseln, ja, auch sehr interessant, und Maud Jansson aus Schweden bei den Damen und das Iceland Masters dann an Edvin Thorbjörnsson aus Schweden und Greta Thekauer aus Ungarn müsste es sein. Ja, interessant, dass sie da nicht in Ungarn in
Ja,
der
das stimmt.
Heimat im Start war. Fällt mir dann gerade so ein. Ja, noch drei kürzere Infos. World Grand Prix war ja lange Zeit offen. Wo wird er eigentlich ausgetragen? Jetzt ist bekannt, muss ich sagen, durchaus ein bisschen langweilig, finde ich, in Leicester. Er bleibt in Leicester in der jetzt ja mittlerweile Mattioli Arena umbenannt worden. Ne? So wie die Uber Arena, jetzt die ehemalige Mercedes-Benz Arena, jetzt die Mattioli Arena in Leicester, finde ich, Benny, so ein bisschen langweilig, den Standort. Also ich finde, dieses Turnier ist ja eigentlich mega geil mit dem Double-In, Double-Out-Modus, aber der Standort, ich finde, den verbindet man irgendwie gar nicht mit diesem Turnier so, ne? Also Dublin war ja lange Zeit
Ja.
natürlich klar, aber ich finde, zu jedem großen Turnier hat man auch einen Standort, aber hier irgendwie catcht mich das nicht so. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, genau. Also gut, da muss man ja auch sagen, bestimmte Turniere können vielleicht ja, Dartschauer, die das nicht so oft mitverfolgen, auch nicht auseinanderhalten, bis auf mit dem Standort des Turniers vielleicht auch. Aber das gibt den Unterschied, gibt es ja immerhin beim World Grand Prix mit Double In, Double Out. Aber natürlich, man verbindet das Turnier immer mit Dublin. Leicester, ja, habe ich jetzt auch keine großen Erinnerungen an diesen Standort. Wahrscheinlich ist es wirklich einfach ein cleverer Mobilitätsort, bei dem das logistisch alles relativ einfach möglich ist. Aber ja, da ist man auf jeden Fall nicht nochmal kreativ geworden. Das finde ich auch ein bisschen schade.
Ja, ich meine, da werden ja auch Player Championships ausgetragen. Das ist ja Milton
Genau,
Keynes auch
ja.
so. Also, ich finde, ja, ich glaube, da kommen nicht so Vibes hoch, was ja eigentlich schade ist. Aber
Ja.
man entscheidet sich ja anscheinend, warum auch immer, gut, es waren damals logistische Gründe, dass man nicht in Dublin spielen konnte. Man hat es ja lange Zeit offen gelassen, was ja eigentlich auch zeigt, dass man vielleicht auch versuchen wollte, aber vielleicht nicht gefunden hat. Keine Ahnung. Also, finde ich echt schade, dass das vielleicht dann auch nicht irgendwie nach Wales geht oder, ne, also. Da hätte man doch auch mal was austragen können, so ein Turnier. Man hätte auch
Ja.
Gavin Price mal seinen Wunsch erfüllen können, Mensch.
Sogar bei einem Major, genau.
Ja.
Da gibt es dann gar keine
Nee.
Ausreden mehr, ne? Also.
Nee. Aber finde ich, sogar ernst gemeint, finde ich schon schade. Also, das könnte man schon eigentlich mal machen. Also.
Das stimmt, ja.
Aber die PDC wird wie immer ihre Gründe haben. Ja, dann noch Luke Littler auf der Forbes 30 Under 30 Liste. Ja, immer wieder, jede Woche mal was Neues. Luke Littler da auf dem Cover. Glaube ich auch gewesen, also ja, Wahnsinn. Und wir haben einen 10-Jährigen namens Owen Bryceland, der auf der JDC Tour einen Average von 104,86 gespielt hat. Da kommt immer wieder was auf uns zu. Also ich, ja, weiß gar nicht, mit 10 Jahren 104er Average, klar sind das keine Riesendistanzen, die da gespielt werden, aber ja, das habe ich mal im Leben noch nicht gespielt, also werde ich auch nicht wahrscheinlich. Das ist schon echt
Nee,
nicht
das
schlecht.
muss ich nur zustimmen. Also nach zig Jahren krebs ich immer noch bei meinem 45er bis 50er Average rum. Da ändert sich auch relativ wenig, bis auf zwischenzeitlich immer mal. Also Hut ab, mein Junge. Da kommt wahrscheinlich echt noch ordentlich was auf uns zu. Aber er ist ja auch einer von vielen mittlerweile, ne? Man hört ja immer mehr von solchen Talenten, die dann tatsächlich auch relativ schnell dann doch ja auch direkt in der Aufmerksamkeit landen. Ob das gut ist oder nicht, das ja, zeigt dann die Zeit.
Ja, vor allen Dingen werden ja immer mehr Verträge an jüngere Spieler auch gegeben. Ich habe jetzt bei Bulls, selbst Bulls hat jetzt einen 8-Jährigen unter Vertrag genommen. Wow, ich sag mal so, da muss man hat so ein richtiges Auge dafür, dass man sowas erkennt, so Riesentalent. Ich meine, bei Luke Littler hat man es früh gesehen, klar. Bei ihm jetzt wahrscheinlich auch bei Bryce mit 10 Jahren, wenn er 104 Average spielt. Ja, klar, ich glaube, da wird Target und Unicorn, wie sie alle heißen, die werden natürlich dann sicherlich da mal direkt ein Auge drauf werfen. Aber weiß ich nicht, ob das schon so notwendig ist, dass man so früh da an die Kinder, es sind ja wirklich noch Kinder, sind ja, also da rangehen muss, weiß ich nicht. Ist so eine Entwicklung, die mir nicht ganz so gut gefällt, aber klar, ich meine, der
Gibt
bei
es in
Luke
anderen
Littler so früh
Sportarten
dran
auch,
war,
ne? Ja.
ja, ist vielleicht auch beim Dartsport jetzt einfach dann auch Zeit, dass das passiert. Genau, dann noch zum Abschluss, Vorschau auf die nächsten Tage bis zur nächsten Folge. Wir haben ja schon genannt, der Premier League Spieltag, Donnerstag in der Heuer Arena von Rotterdam. Die Spiele sind wir für euch durchgegangen. Dann geht's nahtlos weiter auf der European Tour. European Darts Grand Prix in Sindelfingen. Auch da wieder 7 Deutsche mit dabei im Glaspalast von Freitag bis Sonntag. Wir haben die PDC Women's Series mit dem nächsten Wochenende in Wigan und die Asian Tour macht halt in Manila. Die Turniere 7 bis 9 auf den Philippinen. Auch da, ja, lohnt sich, denke ich mal, in die Ergebnisse zwischendurch mal nochmal auf Dart Connect reinzuschauen. Ja, damit sind wir auch durch für heute. Es hieß Shortlight Kompakt, wie gesagt, die Folge für alle, für euch, aufgrund des Sieges auch von Martin Schindler verfügbar. Das heißt auch, wir machen jetzt im April jetzt keine Live-Folge mehr. Wir hatten da eigentlich was vor, aber das schieben wir da mal jetzt angesichts dieses, ja, Ereignisses, dieses freudigen Ereignisses auf den Mai, dann haben wir auch bald auf dem World Cup wieder und dann kommen wir auch wieder in die größeren Folgen auch dann live auf Twitch rein. Und die nächste Folge von Shortlight Kompakt gibt es dann natürlich Anfang nächster Woche, direkt nach dem European Darts Grand Prix in Sindelfingen. Wir wissen noch nicht ganz, wer dabei sein wird von uns aus unserer Runde, aus unserem ja, kleinen Pott an Podcastern, aber. Ja, ich glaube, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß heute, Benny und ich, diese Folge mit euch ja, zu gestalten, weil es ist ja nur was Besonderes. Ein deutscher European Tour-Sieger jetzt zum dritten Mal, aber ja, das war auf jeden Fall auch, ja, okay, dass wir so lange heute drüber gesprochen haben. Ein bisschen länger als kompakt sonst, aber die Zeit mussten wir uns einfach nehmen.
Genau, das muss man jetzt auch einfach mal zelebrieren. Und du hast schon richtig gesagt, es geht direkt nächstes Wochenende weiter. Pickepackevolles Wochenende, ist ja nicht nur Sindelfingen, sondern etliche andere Touren, auch die Women's Series, wie du schon richtig gesagt hast, die unter anderem am Start ist. Also da, ja, wird es sicherlich kürzer als diese Woche, aber auch die wird pickepackevoll. Und genau, dann hören wir uns, oder wer auch immer, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche.
So sieht's aus und mal sehen, vielleicht geht die Serie ja weiter. Der Deutschen im Halbfinale auf der European Tour. Wir würden uns sehr
Sehr
darüber
gerne.
freuen. Nächste Woche, wie gesagt, dann die Analyse dieses Turniers bei Shortlay Compact, präsentiert vom Bulls. Danke fürs Einschalten. Folgt uns gerne, bewertet uns gerne, gibt uns 5 Sterne auf Spotify und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut.
Ciao.